Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Martina Gedeck liest weiter aus Die späten Tage von Natascha Wodin. Sie erzählt darin aus ihrem Alltag mit Friedrich, von den Beschwernissen des Alters und des Älterwerdens, dem immer kleiner werdenden Radius. Insbesondere ihr bereitet das Gehen große Schwierigkeiten. Früher ist sie recht sportlich gewesen, jetzt häufig schon nach 2 Minuten erschöpft. Das Paar erreicht nur mit Mühe die Panoramabank am See. Ich bringe dir meine ganze Seele und die Reste meines Körpers, hat Friedrich Wodin nach dem ersten Besuch geschrieben. Diese Reste liebt sie, gerade wegen ihrer Zerbrechlichkeit. Mit der eigenen hingegen hadert die Autorin. Das Buch ist also durchzogen von der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit.
Was mich am Tod seit jeher am meisten schreckt, ist der Anblick einer Leiche. Schon als Kind war ich Gottessucherin und Todesforscherin. Wenn ich nach Schulschluss nach Hause ging, machte ich mit meinem Schulranzen auf dem Rücken oft einen Umweg über den Friedhof, wo in der Leichenhalle die gerade Gestorbenen aufgebahrt waren, damals noch nicht anonym, sondern in offenen Särgen. Die Leiche war das unentzifferbare Corpus Delicti des Todes, der Beweis dafür, dass es ihn wirklich gab. Lange stand ich immer vor der Sichtscheibe und studierte die Toten, die reglos mit gefalteten Händen in ihren ausgeschmückten Särgen lagen. Ich wollte verstehen, was es war, das Todsein. Und ich konnte nicht verstehen, dass es nicht zu verstehen war, dass die Toten nichts von ihrem Geheimnis preisgaben, solange ich auch in ihren leblosen Gesichtern forschte. Ich hatte davon gehört, dass nicht alle Toten wirklich tot waren, dass es auch Scheintote gab, die unter der Erde aufwachten und verzweifelt an den Sargdeckel klopften, um sich bemerkbar zu machen, aber niemand hörte sie in ihren Gräbern. Gebannt stand ich da und wartete auf ein Lebenszeichen der Aufgebahrten. Ich starrte so lange auf eine der Leichen, bis mir schien, es hätte tatsächlich eine Wimper gezuckt, ein Finger oder ein Mundwinkel. Einmal hatte ich eine Maus gefangen und wollte an ihr den Prozess des Sterbens erforschen. Ich drückte mit den Fingern ihren winzigen Hals zu und sah, wie ihr nach kurzer Zeit die Augen aus den Höhlen traten. Das nackte Entsetzen stand in diesen kleinen, schwarzen, sich nach außen pressenden Knöpfchen. Aber die Maus starb einfach nicht, solange ich auch zudrückte. Sie zappelte und zappelte. Das Töten ging nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Irgendwann verließ mich die Courage, ich öffnete meine Hand und schwupp, mit einem einzigen, blitzschnellen Satz war die Maus verschwunden, als wäre nichts gewesen. Ich habe die Musik für meine Beerdigung ausgesucht. Care Selve aus Georg Friedrich Händels Oper Atalanta, gesungen von Alma Gluck auf Englisch. Divinité du Styx aus Willibald Glucks Oper Alceste, gesungen von Maria Callas. Morning Has Broken, gesungen von Cat Stevens. Doch wer richtet die Körperentsorgung eines Menschen aus, der keine Verwandten hat und keiner Kirche angehört? Gibt es dafür eine Behörde? Und wer sollte bei mir zu so einem Anlass überhaupt kommen? Die Zahl meiner Freunde ist sehr überschaubar. Und meine Beerdigung kann mir, da ich sie nicht miterleben werde, auch völlig egal sein. Aber es ist eine erhebende Vorstellung, dass ich da liege, tot, in einem Meer von Blumen, und als meine letzte Äußerung erklingt die von mir ausgewählte Musik, deren Schönheit die Trauergäste zu Tränen rührt. Wie schade, dass ich in meinem Leben so wenig von der Welt gesehen habe. Ich bin nie in der Wüste gewesen, nie im Himalaya, nie in New York und nicht einmal auf Mallorca. Aus meinem Traum vom Reisen, von der Entdeckung des Planeten, auf dem ich lebe, ist ein Schreibtischleben geworden, ein Sitzleben, in dem mit den Jahrzehnten mein Fernweh zusammen mit meinem Körper verkümmert ist. Aber nicht lange nach der Begegnung mit Friedrich war ich zusammen mit ihm noch einmal in Russland. Er war es, der mich dorthin brachte. Er folgte nicht mir, sondern ich ihm, in den Ural, wo mich seit ein paar Jahren sehnsüchtig ein Mensch erwartete, der noch reiseuntauglicher war als ich. Auch Friedrich hatte eine kleine Geschichte mit Russland. Während seiner Schulzeit in Weimar war er verliebt in seine kapriziöse, aus Leningrad stammende Russischlehrerin. Und großen Eindruck hatte offenbar auch sein Klassenlehrer auf ihn gemacht, der mit perfekten Russischkenntnissen aus langer Gefangenschaft zurückgekehrt war und seine Schüler mit seinem Charisma in den Bann zog. Ihm und der hübschen jungen Lehrerin aus Leningrad war es geschuldet, dass Friedrich trotz der allgemeinen Abneigung der Schüler gegen den Russischunterricht schon als Junge Gedichte und Erzählungen von Turgenew, Puschkin, Tolstoi und Gorki las. Er kannte zu jener Zeit auch von zu Hause einen Russen, einen in der DDR stationierten Offizier, der des Öfteren Friedrichs junge Mutter, eine Kriegerwitwe, besuchen kam. Er ging damit ein hohes Risiko ein, weil den sowjetischen Soldaten private Kontakte zur deutschen Bevölkerung streng verboten waren. Der Gast spielte russische Lieder auf dem Klavier. Er brachte Friedrich das Schachspiel und das Schlittschuhlaufen bei, zwei Dinge, die fast alle Russen können. Und womöglich wäre er zu einer anderen Zeit und in einer anderen Welt Friedrichs Stiefvater geworden. Aber unter den herrschenden Umständen war das ausgeschlossen. Eines Tages wurde Friedrichs Mutter auf irgendein Amt zitiert. Friedrich wusste nicht, worum es dort gegangen war, aber von da an kam der Russe nicht mehr. Er war für immer verschwunden. Später, schon lange im Westen, entdeckte Friedrich seine Liebe zur russischen Literatur noch einmal neu. Sie wurde zu seiner Zuflucht, während er viele Nächte schlaflos neben seiner schwer kranken Frau lag. Mit Hilfe eines Wörterbuchs übersetzte er sich Gedichte von Puschkin ins Deutsche und lernte sie dann im russischen Original auswendig. Er kennt Puschkin viel besser als ich. Er las Eugen Onegin Wort für Wort im Original und hörte sich die Arie des Fürsten Gremin aus Tschaikowskis Vertonung so oft an, bis er sie mit seinem schönen Bassbariton auf Russisch nachsingen konnte. Wir flogen zuerst nach Moskau, wo wir ein paar Tage in der Wohnung meiner Nichte zweiten Grades blieben, die gerade nicht zu Hause war, sondern uns in ihrem Elternhaus im Ural erwartete. Schon eine Ewigkeit war ich nicht mehr in Moskau gewesen. Zum letzten Mal vor über 30 Jahren, als die Marktwirtschaft den Sozialismus gerade erst zu überholen begann, sich am Eingang des ersten McDonald's-Restaurants kilometerlange Schlangen bildeten, während sich am Puschkin-Denkmal die letzten Bibliophilen trafen und öffentlich Gedichte rezitierten. Jetzt erkannte ich hier nichts wieder. Das einstige Moskau hatte sich nicht verändert, es war wie vom Erdboden verschwunden. Aus der mir vertrauten grauen Stadt mit ihren stillen, verwilderten Straßen und Gassen, in denen die Zeit eingeschlafen war, war eine Megacity mit schrillen Leuchtreklamen geworden. Futuristische Skylines wechselten sich ab mit wiederbelebtem zaristischem Pomp. Die ganze Stadt mit ihren neuen, mehrspurigen Straßen war von Westautos überrollt, die meistens standen, weil auch die neuen Straßen schon wieder hoffnungslos überlastet waren. Geschäfte wie hier existierten bei uns nicht. Nach fast 100 Jahren Mangelwirtschaft konnte man hier Dinge kaufen, die es nicht einmal im Westen gab. Man konnte zwischen 100 verschiedenen Torten wählen, von denen jede einem kleinen Kunstwerk glich. Regelrechte Fleisch-, Geflügel- und Fischberge türmten sich vor unseren ungläubigen Augen direkt auf dem gekachelten Fußboden eines Geschäfts. Das Obst- und Gemüseangebot, das früher nur aus Kartoffeln, roter Beete und im besten Fall aus ein paar runzligen Äpfeln bestanden hatte, glich jetzt dem eines überquellenden südländischen Marktes. Im berühmten Kaufhaus Gumm, in dem man einst tagelang für ein paar hässliche Winterstiefel anstehen musste, gab es jetzt nur noch Dior, Armani und Versace. Wir kamen uns vor wie mitten im biblischen Tanz ums goldene Kalb. Das Leben hatte eine Geschwindigkeit, die man in jedem Augenblick körperlich spürte. Nach 3 Tagen hatten wir das Gefühl, wir wären um 1 Jahr gealtert. Einst, in einem anderen, fernen Leben, hatte ich in Russland viele Freunde gehabt. Mein russischer Freundeskreis war deutlich größer gewesen als mein deutscher. Eine Zeit lang hatte ich sogar in Moskau gewohnt. Aber alle, die ich damals kannte und die, so hatte das Schicksal es gewollt, einer anderen, älteren Generation angehörten, waren inzwischen gestorben. Ich hätte in Moskau nur noch Gräber besuchen können. Und ein Grab war es auch, zu dem ich jetzt mit Friedrich in den Ural reiste. Mein Cousin Igor. Wie ich, halb russischer, halb ukrainischer Herkunft, war der mir nächste noch lebende Verwandte, den ich vor ein paar Jahren durch eine Internetrecherche gefunden hatte, die dem verschütteten Leben meiner Mutter in der Ukraine galt. Igors Mutter Lydia war die Schwester meiner Mutter, die man in der Stalinzeit wegen volksfeindlicher, konterrevolutionärer Tätigkeit in ein Straflager am Polarkreis verbannt hatte. Dort war Igor 1936 geboren, weit entfernt von Mariupol, wo meine zu dieser Zeit 16-jährige Mutter mit ihren Eltern lebte. Auf meiner Suche nach ihr war ich auf keinen einzigen Menschen gestoßen, der sie gekannt hatte. Auch Igor hatte sie nicht gekannt, aber er kannte Menschen, die sie gekannt hatten und die eng mit ihr verbunden gewesen waren. In ihm hatte ich den einzigen noch lebenden Zeugen ihres Lebens gefunden. Er war nicht nur der Sohn ihrer Schwester Lydia, sondern hatte auch viele Jahre mit der Mutter meiner Mutter unter einem Dach gelebt, der Frau, um die meine Mutter in den Jahren in Deutschland fast täglich geweint hatte, bis sie eines Tages wortlos die Wohnung verließ, zu dem kleinen deutschen Fluss hinter unseren Wohnblocks ging und sich darin ertränkte, als ich 10 Jahre alt war. Ich war mir sicher, sie hätte das nicht getan, wenn sie gewusst hätte, dass ihre Mutter zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Sie hätte in dem Wissen darum, dass sie noch auf der Welt war, Zuflucht gefunden. Sie hätte sich davor gescheut, ihrer noch lebenden Mutter etwas so Schreckliches wie ihren Selbstmord anzutun. Sie hätte sich an der Hoffnung festgeklammert, dass sie sie eines Tages wiedersehen würde. Aber sie hatte sie für tot gehalten. Zum letzten Mal hatte sie ihre Mutter wohl an dem Tag gesehen, als diese sich auf den langen Weg zum Polarkreis machte, um ihre ältere Tochter Lydia im Straflager zu besuchen und ihren Enkel Igor kennenzulernen. Während dieser Zeit brach der Krieg aus und schnitt ihr den Rückweg nach Mariupol ab. Meine Mutter war davon überzeugt, dass sie im deutschen Bombenhagel umgekommen war. Dasselbe glaubte die Mutter von ihrer Tochter, die nach dem Krieg spurlos aus Mariupol verschwunden war. Sie hat nie erfahren, dass meine Mutter von den Nazis zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden war und sich dort schließlich das Leben nahm. Der Besuch meiner Großmutter bei ihrer Tochter am Polarkreis endete in Kasachstan, wohin sie nach Kriegsausbruch zusammen mit ihrer Tochter, deren Ehemann und ihrem Enkel evakuiert wurde, in eine Wüstenei, in der die Familie lange am Rand des Hungertodes lebte. Erst Jahre nach Kriegsende bekam Lydias Mann eine Arbeitsstelle als Ingenieur in einer kleinen Stadt bei Moskau. Ihre Heimatstadt Mariupol sahen Mutter und Tochter nie wieder. Igor studierte nach seinem Schulabschluss Geodäsie an der Moskauer Universität und wurde anschließend als Landvermesser in den Ural geschickt, wo er für den Rest seines Lebens blieb. Er war verheiratet, hatte 2 Kinder und mehrere Enkel. Eines Tages geschah ein Wunder. Bei Igor meldete sich eine Frau aus Deutschland, die behauptete, die Tochter seiner vor Jahrzehnten verschwundenen Tante Jewgenia zu sein, also seine Cousine. Im Russischen nennt man eine Cousine Schwester zweiten Grades. Den zweiten Grad lässt man in der Regel weg und sagt einfach Schwester. 2 Jahre lang skypten wir regelmäßig miteinander. In mir füllte sich ein Leerraum mit zärtlicher Liebe für diesen wortkargen, unbestechlichen alten Mann, meinen Cousin, meinen Bruder. Durch ihn kam ich meiner Mutter und ihrem Leben in der Ukraine so nah wie noch nie zuvor. Es blieb ein Phantasma für mich, dass ich einen Menschen gefunden hatte, der Sohn ihrer Schwester war. Für ihn war durch mich etwas von seiner Schwester Alina in die Welt zurückgekommen. Für mich kehrte durch ihn etwas von meiner Mutter zu mir zurück. Seine Frau sagte, er würde nur noch von Gespräch zu Gespräch mit mir leben. Sein größter Wunsch sei es, mich vor seinem Tod leibhaftig kennenzulernen. Er war nicht mehr reisefähig und hoffte darauf, dass ich zu ihm kommen würde. Ich litt unter Schuldgefühlen, weil ich, die Jüngere und Gesündere, nicht den Mut aufbrachte, mich auf die Reise in den Ural zu machen. Zu viel hinderte auch mich. Meine Schmerzen Meine Reiseangst, mein Biorhythmus, den ich nicht mit den Menschen, sondern mit den Fledermäusen teilte. Schließlich kam Friedrich und alles veränderte sich. Wir hatten schon die Tickets nach Tscheljabinsk gekauft, aber es war zu spät. 2 Wochen vor der Erfüllung seines letzten großen Lebenswunsches starb Igor an einem dritten Schlaganfall. Wir konnten nicht einmal mehr an seiner Beerdigung teilnehmen, aber wir flogen trotzdem. Für uns war es so etwas wie unsere Hochzeitsreise. Er hatte mit seiner Frau im 5. Stock eines neuen, komfortablen Hochhauses in einer geräumigen Eigentumswohnung gewohnt, die seine gut verdienenden Kinder für ihre Eltern gekauft hatten. Vom Balkon aus sah man grüne Höhenzüge. Man roch den Ural mit seinen riesigen Wäldern voller Beeren und Pilze. Gleich hinter dem Haus begann der schmale Asphaltweg, auf dem Igor seine kleinen Spaziergänge gemacht hatte, solange er noch konnte. Ich sah die Tapete in der Küche, vor der er immer beim Skypen gesessen hatte. Sein Bett, in dem er geschlafen und in dem ihn sein letzter tödlicher Schlaganfall ereilt hatte. Auf dem Nachttisch stand noch mein gerahmtes Foto. Zu unserer Begrüßung versammelte sich ein großer Teil der Familie an einem langen, mit russischen Speisen gedeckten Tisch. Igors Frau, seine Tochter Tamara, in deren Wohnung wir in Moskau gewohnt hatten, sein Sohn Sascha mit seiner Frau und den beiden Söhnen mit ihren Kindern. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass viele Russen eher klein gewachsen waren. Galia, Igors Witwe, die fast 60 Jahre mit ihm verheiratet gewesen war und mit verweinten Augen am Tisch saß, war nicht viel größer als ein 10-jähriges Kind. Auch ihre Kinder waren alle klein, so dass ich auch Igor, der mir auf dem Bildschirm immer groß und stattlich erschienen war, plötzlich als kleinen Mann vor mir sah. Meine Mutter war meinen Kinderaugen immer groß erschienen, wie alle Erwachsenen, aber wahrscheinlich hatte sie eine ähnliche Statur gehabt wie ihre Schwester Lydia, von der ich wusste, dass sie nur 1,56 Meter groß gewesen war. Der deutsche Friedrich nahm sich unter meinen russisch-ukrainischen Verwandten wie ein Riese aus. Igors Kinder gehörten zu denen, die nach dem Zerfall der Sowjetunion zu Wohlstand gekommen waren. Sascha, ein gut genährter Sanguiniker, war Teilhaber mehrerer Firmen, besaß ein eigenes Haus mit Klimaanlage, Sauna und Partykeller, ein zweites am Schwarzen Meer, außerdem eine Datscha an einem nahegelegenen See, wo man am Wochenende baden und angeln konnte. Igors Tochter Tamara war Geschäftsführerin der russischen Niederlassung eines deutschen Pharmaunternehmens, eine ebenfalls kleine, aber ausgesprochen energische Frau mit scharfzüngigem Humor. Sie war gerade dabei, sich eine neue Eigentumswohnung in Moskau zu kaufen und besaß ebenfalls eine zweite Wohnung in Sotschi. Die Geschwister unternahmen gemeinsam mit ihren Familien viele Reisen, erkundeten die Welt, die ihnen in der Sowjetzeit so lange verschlossen gewesen war. Die Mitglieder des Familienclans hielten unerschütterlich zusammen und überwanden regelmäßig große Entfernungen, um einander zu sehen. Jeder Geburtstag, jedes Fest wurde gemeinsam gefeiert. Sie hatten uns mit überströmender Herzlichkeit und Gastfreundschaft empfangen, bewirteten uns täglich mit allem, was die russische Küche hergab, schlugen uns vor, in den Ural zu ziehen, wo sie uns eine Wohnung oder ein Haus besorgen und wo wir mit ihnen zusammen ein gutes Leben haben würden. Ich, die ich außer meinen Eltern nie Verwandte gehabt hatte, war plötzlich in eine Großfamilie integriert, in eine russisch-ukrainische Sippe, die auch Friedrich ganz selbstverständlich als Familienmitglied aufgenommen hatte, obwohl er ein völlig fremder Mensch für sie war, genauso wie ich im Grunde auch. Aber ihnen genügte es, dass ich zu ihrem Stammbaum gehörte, dass wir Blutsverwandte waren. Mir war, als würde auch Lydia mit am Tisch sitzen, Igors Mutter, die Schwester meiner Mutter, nach der ich auf meiner Suche so lange und sehnsüchtig gefahndet und die ich schließlich für tot gehalten hatte, umgekommen im Gulag, mit Abertausenden anderer Leichen eingestampft ins Bett des Weißmeer-Ostsee-Kanals, den die Häftlinge für Josef Stalin bauen mussten. In Wirklichkeit war sie, wie ich nun wusste, über 90 Jahre alt geworden und hatte noch bis vor 17 Jahren in einer Provinzstadt gelebt, in der ich von Moskau aus in einer knappen Stunde mit der S-Bahn bei ihr gewesen wäre. Als ich zum ersten Mal in die sowjetische Hauptstadt reiste, war sie erst 62 Jahre alt. Ich hätte sie noch lange Zeit besuchen können. Ich hätte noch fast 30 Jahre Zeit gehabt, sie und ihre Familie kennenzulernen. Mir von ihrem einstigen Leben zusammen mit meiner Mutter in Mariupol erzählen zu lassen. Sascha brachte uns in seinem geräumigen Geländewagen zum Friedhof. Seine Mutter und seine Schwester kamen mit. Wir fuhren durch eine zersiedelte, desolate Stadt. Früher wahrscheinlich eine der russischen Versorgungswüsten. Jetzt gab es auch hier zahlreiche Supermärkte, sogar einen Spar. Man sah Tankstellen und Apotheken. Ein abseits gelegener Pavillon hatte eine große Auswahl an frischen Blumen, auch das ein Zeichen der neuen Zeit. Blumen hatte es hier früher, wenn überhaupt, nur in Form roter Nelken gegeben. Ich kaufte den gesamten Vorrat an weißen Nelken und roten Rosen. Es war das einzige Geschenk, das ich Igor noch machen konnte. Der Friedhof war ein offenes Gräberfeld mitten in der Landschaft. Igors Grab lag direkt an einer stark befahrenen Straße. Man stand wie am Rand einer Autobahn, im Lärm der ständig vorbeirauschenden Autos, die ihre stinkenden Abgase auf die Gräber spien, obwohl Platz genug war. Die Ebene sich schier endlos nach allen Seiten ausbreitete. Die absurde, gleichgültige russische Realität, die ich so gut kannte. Für Igor spielte diese Realität keine Rolle mehr, aber ich fühlte mich statt seiner gekränkt. Am liebsten hätte ich die Urne mit seiner Asche aus dem Grab herausgeholt und an einer anderen Stelle der Stille übergeben, von der es hier so viel gab. Ein provisorisches Holzkreuz mit seinem Namen stand am Kopfende des Erdhügels, auf dem ein großes Gebinde aus weißen und lilafarbenen Plastiktulpen lag. Echte Blumen, so erklärte mir Tamara, würden sofort gestohlen, sofern die frei umherlaufenden Ziegen sie nicht schon vorher gefressen hätten. Friedrich stand in seinem weißen Sommerhemd ernst und feierlich neben mir, aufrecht wie ein Soldat beim Salut. Schon als wir in Berlin in die Aeroflot-Maschine gestiegen waren, eingetaucht in diese ganz andere, aus Russland mitgebrachte Luft, hatten sich alle unsere Widersprüche schlagartig in Wohlgefallen aufgelöst. Wir waren auf dem Weg in eine Welt, in der wir einander noch nicht kannten, in der für uns noch alles offen war. Wir begannen, so schien es, noch einmal ganz von vorn. Und zu meinem Erstaunen ging Friedrich, der zugeknöpfte Hanseat, sofort auf im Russischen. Er legte alle seine Förmlichkeiten und Konversationsgewohnheiten ab. Er war meinen Verwandten in seiner Offenheit und Begeisterung wahrscheinlich näher als ich. Er war, so konnte man meinen, der Russe. Ich, die Deutsche. Heute, fast 6 Jahre nach unserer Reise in den Ural, hat Sascha mir ein neues Foto vom Grab seines Vaters geschickt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße ist ein Meer russischer Flaggen zu sehen, über symmetrischen Reihen weißer Steinwürfel, die ich erst auf den zweiten Blick als Grabsteine erkenne. Das ist Igors neue Nachbarschaft, ein Soldatenfriedhof unter wehenden weiß-blau-roten Flaggen. Von seinem Platz in der ersten Grabreihe des Friedhofs für die Normalsterblichen hat er einen freien Blick auf die Fortsetzung der russischen Geschichte nach seinem Tod. Nur ein Asphaltstreifen trennt ihn von den gefallenen jungen Männern des neuen Krieges, der eigentlich nie zu Ende gegangen ist zwischen dem Osten und dem Westen, der nur vorübergehend ein wenig geschlafen hat und jetzt, neu entbrannt, die gesamte Menschheit bedroht. Bis heute muss ich an die Schwalbe denken. Sie geht mir nicht aus dem Sinn. Jeden Abend kam sie zum Übernachten von irgendwoher zu Saschas Haus, in dem wir während unseres Besuchs logierten. Sie war immer allein. Ein winziger Vogel, der irgendwo in den endlosen Wäldern des Urals wohnte und seinen Schlafplatz hinter der Wandlaterne eines Hauses am Rand dieser Wälder gefunden hatte. Die kleine Schwalbe saß in der Armbeuge der Laterne über der Haustür, die so eng war, dass sie darin eigentlich gar keinen Platz hatte, dass sie sich noch kleiner machen musste, als sie ohnehin schon war. Morgens, wenn wir aufstanden, war sie verschwunden. Wahrscheinlich schon seit dem ersten Sonnenstrahl, irgendwo in den blauen Himmelsweiten des Urals. Jeden Tag wartete ich auf sie. Und tatsächlich kehrte sie jeden Abend zurück. Saß in der Dämmerung wieder in dem engen Spalt zwischen Mauer und Lampe. Und immer war mir, sie käme aus dem bekannten deutschen Kinderlied, das meine Mutter einst so oft mit mir gesungen hat, meist mit Tränen in den Augen. Das Lied vom Vogel, der geflogen kommt, um einen Gruß von der Mutter zu bringen. Ich stehe im Handyshop, der vor kurzem noch eine Bäckerei war, und warte darauf, dass ich an die Reihe komme. Es dauert. Ich überlege zu gehen und am nächsten Tag wiederzukommen, da klingelt mein Handy, das der Grund dafür ist, dass ich an diesem Ort stehe und warte. Grüß Gott, hier spricht die Bayerische Staatskanzlei. Ich zucke zusammen. Was will der Staat von mir? Was habe ich verbrochen? Dann fällt mir ein, dass ich schon vor längerer Zeit den Bayerischen Verdienstorden bekommen habe. Warum ausgerechnet den Bayerischen, weiß ich nicht. Vielleicht deshalb, weil ich auf der Flucht meiner Eltern vor fast 80 Jahren zufällig in einer bayerischen Stadt geboren wurde. Ich hatte nicht zur Ordensverleihung durch den bayerischen Ministerpräsidenten nach München fahren können. Schon damals war mir der Weg zu weit gewesen. Seitdem überlegt man in der Staatskanzlei, wie man mir diesen Orden zukommen lassen könnte. Per Post hatte ich vorgeschlagen. Aber das lehnte man strikt ab. Das hätte den Orden entwertet. Auch einer Überreichung durch den hiesigen Bürgermeister wollte man nicht zustimmen. Nun habe ich eine zweiköpfige Delegation aus der Münchner Staatskanzlei zu erwarten, die anreisen und mir den Orden in der Provinz am anderen Ende Deutschlands überreichen wird. Das hätte ich mir als Russenkind, das in Bayern einst als Abschaum galt, als Ausgeburt von Untermenschen, nicht träumen lassen. Ein Morgen in allen Tönen von Grau und Silber auf dem See, und Hannes Wader singt die alten Lieder aus der Zeit meines späten Aufbruchs. Bella Ciao, sag mir, wo die Blumen sind. Und auch dieses. Ach, das Leben lebt sich lyrisch, notabene, wenn man jung ist. Und es duftet so verführerisch. Notabene, wenn's kein Dung ist. Lass die Erde heiß sich drehen. Notabene, bis sie kalt ist. Deine Liebste sollst du sehen. Notabene, wenn sie alt ist. Friedrich hat eine große Abneigung gegen alles Spirituelle. Er ist zwar kein erklärter Atheist, aber er ist Mathematiker. Für ihn zählt nur das Logische, das Beweisbare. Wenn es um Gott geht, wird er zum Spötter. Wie so oft bei Dingen, die ihn emotional tangieren, obwohl er das nicht will. Aber wie soll man ohne Gott alt werden und sterben? Ohne den Glauben an ihn bleibt nur das nackte Grauen. Niemand kann beweisen, dass es Gott gibt, aber es kann auch niemand beweisen, dass es ihn nicht gibt. Man kann beides nur glauben. Auch der Atheismus ist ein Glaube. Die Frage ist nur, warum die einen sich für den atheistischen Glauben und die anderen für den Gottesglauben entscheiden. Ich stand immer zwischen beidem. Ich wollte immer an Gott glauben und konnte es nicht oder nur halb. Und mit dem Atheismus konnte ich mich erst recht nicht anfreunden. Aber ich hatte mir fest vorgenommen, mich bald auf den Weg zu machen, herauszuziehen aus dem Sumpf meiner Zweifel und mich ernsthaft im Gottesglauben zu üben, im Einverständnis mit meinem Tod.
Das war der dritte Ausschnitt aus Die späten Tage von Natascha Wodin, gelesen von Martina Gedeck. Ab heute ist diese Folge für Sie 7 Tage lang zum Nachhören auffindbar in unserer NDR Kultur-App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar geht es heute unter anderem darum, wie viel Alkohol im Blut man noch Radfahren kann. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat spricht sich eindeutig für eine Senkung der Promillegrenze aus. Wolfgang Packmoor aus dem Vorstand des Gremiums erklärt, warum.
Die absolute Fahrentüchtigkeit beim Autofahrer liegt bei 1,1 Promille und beim Fahrradfahrer zurzeit noch bei 1,6. Das leuchtet nicht ein, weil eigentlich müsste ich ja gerade beim Fahrradfahren, weil ich auch das Gleichgewicht halten muss, erst recht noch niedrigere Promillewerte ansetzen, um das Fahrrad noch beherrschen zu können.
Wolfgang Packmoor vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat im ARD-Morgenmagazin. Der Bundestag erinnert heute an die Opfer des Nazi-Regimes. Zentrale Rednerin in diesem Jahr ist die Holocaust-Überlebende Tova Friedman. Die 87-Jährige betreibt mit ihrem Enkel einen TikTok-Kanal, um die Erinnerung an die Judenverfolgung wachzuhalten. Sie war als Kind in das Vernichtungslager